Verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle am 4. November 2010 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mitte des Monats mittwochs für Sie die Esperanto Welle über ND Radio Treff 88,0.
Festoin, la infanoi cirmuteron, ciam diru nur la veron.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff zu unserer Direktsendung Esperanto Welle. Unser Thema ist heute bei dieser Sendung immer quer durch das Esperanto-Land. Wir machen aber natürlich nicht durchgehend hier Text, sondern wir unterbrechen auch unsere Diskussion und spielen dann einige Musiktitel in Esperanto. Oder mit Esperanto-Liedern. Im Studio sind heute Werner und Werner vom Esperanto-Verein und Stefan ist auch dabei.
Stefan gehört auch zum Esperanto-Verein, aber er gehört nicht fest zu unserer Gruppe.
Ja. Und wir beginnen also heute mit unserer Sendung quer durch das Esperanto-Land. Werner, wie immer frage ich zuerst, was macht unser Verein selbst?
Unser Verein ist sehr agil. Wir haben vor kurzem unser Wochenendseminar gehabt. Diesen schwelzigen Begriff haben wir noch aus der DDR-Zeit übernommen. Wochenendseminar ist nichts weiter, als dass wir in zwei oder wenn möglich drei Gruppen Esperanto-Unterricht erteilen. Die Anfänger bekommen eine Übersicht über die gesamte Sprache von A bis Z. Das ist in einem Wochenende also möglich, von Freitag bis Sonntagmittag, also Freitagabend bis Sonntagmittag. Und dann gibt es die Konversationsgruppe, die sozusagen das praktische Esperanto anwendet und wo einer den anderen dann korrigieren kann, denn wir wollen ja unterrichten und dadurch und dazu gehört es eben, dass man sich einander hilft. Und wie gesagt, wenn es drei Gruppen gibt, dann gibt es noch die sogenannten Fortgeschrittenen, die kriegen dann noch einmal die gesamte Sprache vermittelt, aber in einer etwas spezifizierten Art, sodass sie das also noch vertiefen können, was sie schon wissen. Ja, Werner, das war also ein Seminar. Übrigens, ein Student war dabei, der war weit angereist aus Mannheim. Und dieser Student hatte noch null Ahnung von Esperanto, hatte nur von irgendeinem gehört. Die hatten unsere Internetseiten durchgeforstet. Und da wurde auch aufmerksam gemacht, Mensch, du in Neubrandenburg, das ist da irgendwo im Osten, da gibt es Esperanto-Kurses an dem Wochenende. Und da kam er also an. Und dieser Student hat am Sonntag schon richtig fließend Esperanto gelesen, verstehend gelesen, wusste also, was los ist in den Texten, also ganz toll. Nur er war nun jung, wir kommen auch auf die älteren Leute noch zu reden. Das war also ein schöner Erfolg zu diesem Seminar. Wir sind ja als Esperanto-Verein gewohnt, kleine Brötchen zu backen. Es ist also nicht so, dass wir immer mit Dutzenden und Hunderten Menschen zu tun haben. Wir freuen uns also über jeden Einzelnen. Und dazu wollte ich etwas sagen hier, es gibt ja Landesverbände und jeder Landesverband in Deutschland, das Esperanto, hat ja eine eigene Zeitschrift, kann man sagen. Und da schreibt jemand, der ist jetzt 78 Jahre alt, warum habe ich jetzt erst angefangen, Esperanto zu lernen? Er sagt also, ich bin so und so alt, 78 Jahre, ich habe ab dem neunten Lebensjahr Latein gelernt, auf dem Gymnasium in Paderborn. Ich habe das Altgriechisch gelernt, ich habe andere Sprachen gelernt, Englisch, Französisch und war auch in diesen Ländern jeweils, um diese Sprache dann auch wirklich in der Praxis anwenden zu können. Und ich habe viel gelernt über das Heilig-Römische Reich Deutscher Nation der letzten 1000 Jahre und hat auch mitgekriegt mit den Kulturen, dass es da so Probleme gibt, wenn einer den anderen negativ beeinflusst. Daran sind ja auch die Römer gescheitert irgendwann mal. Naja, er schreibt ja noch so, was er alles so gemacht hat sprachlich. und hörte dann zum ersten Mal vor 40 Jahren etwas über Esperanto. Bis dahin war ihm das total unbekannt, obwohl er ja eigentlich hochgebildet ist. Und jetzt erst hat er in einem Klatschcafé gehört, da reden welche in irgendeiner Sprache, die versteht er, aber er weiß nicht, was das ist. Da hat er sich also genähert, das ist bei Inferna, bei Dresden, und hat sich dann also bekannt gemacht und er würde sich interessieren. Und jetzt, so schreibt er, habe ich auch, übrigens im Internet ist er auch drin, und habe mit Internet und mit Menschen, die dort mit mir zusammen sind, habe ich Esperanto gelernt. Und ich bin heute in Verbindung über das Internet mit Englischen, Französischen, mit Deutschen, Spanischen, Russischen, Polnischen, Türkischen, Chinesischen, Japanischen und weiteren Ländern, und das macht ihm ganz große Freude. Und er sagt, ich bin also sehr glücklich, dass ich noch sowas gefunden habe für mein doch schon recht betagtes Alter. Und da stellen wir übrigens fest, jetzt also soweit seine Informationen, und wir stellen fest, dass die Menschen, die in diesem Alter oder sagen wir mal, wenn sie mit dem Arbeitsleben irgendwie aufhören oder aufhören müssen, dass sie dann noch große Erfüllung finden in der praktischen Anwendung, im Erlernen und dann im praktischen Anwenden des Esperanto. Und es ist tatsächlich so, dass uns das als Esperanto-Verein der Brandenburg genauso geht wie allen anderen. Es fehlen immer die sogenannten Nachwuchskräfte. Die sind zwar da, aber sie sind nicht bereit, irgendwelche Aufgaben zu übernehmen. Das betrifft die Kirche und die Gewerkschaft und die Parteien und die ganzen Vereine. Ganz großes Problem. So, und jetzt kommen wir auf.
Ich möchte aber nochmal eine Frage stellen oder einen Gedanken äußern. Du hast von dem Studenten gesprochen, der aus Mannheim gekommen ist. Das ist ja eine ganz schöne Fahrt. Vielleicht, wenn wir wieder so eine Situation haben sollten, dann bin ich der Meinung, man sollte mit solch weitgereisten Menschen, die hier so weit her ankommen, dann auch mal einen Vormittag oder einen Nachmittag am Samstag mal in die Stadt gehen und mal praktische Esperanto am Tor machen.
Das haben wir schon mal gemacht. Wir haben ja,
was meinst du dazu?
Das ist eine sehr gute Sache. Das haben wir auch deswegen mal gemacht, weil wir ja auch blinde Freunde haben, die aus der Brandenburg sind oder auch von außerhalb mal kommen. Leider selten, aber so hatten wir alles schon bei den Seminaren. Und die schimpfen immer, wenn wir sagen, wir nageln euch fest über 3 Tage.
Ja, dann, das eben, geht nicht. Das fiel mir ein. Ja. Und ich war ja auch dort und das hat ja für den jungen Studenten, der wirklich ganz schön Mut gehabt hat, für die erste Esperanto-Stunde so weit zu fahren. Ne?
Ja, muss ich auch sagen. Und das war so am Rande. Ja. Und ich war darauf zu sprechen gekommen, warum wir nun eigentlich auch ältere Leute ansprechen. Wie gesagt, um ihre Lebenserfüllung zu finden. Und dass sie mal nochmal probieren, tatsächlich, und Esperanto kann man erlernen, auch wenn man nicht mehr so gedanklich, so elastisch ist, wie ein 5- und 6- und 7-Jähriger. Und ab Abschluss nochmal, vielleicht reden wir nochmal darüber, es gibt eine neue, junge Esperanto-Generation, die über das Internet mit dem Esperanto Berührung haben und es auch lernen. Es gibt unzählige Kurse, an denen man sich beteiligen kann und auch Aufgaben bekommt und sich auch Prüfungen unterziehen kann. Aber man braucht auch einen leibhaftigen Esperanto-Freund, der in der Lage ist, zu sprechen. Diese Menschen haben auch begriffen inzwischen, das haben ja die Esperanto-Dozenten erzählt aus der Uni in Greifswald und auch woanders her. Irgendwann stoßen sie oder müssen sie auf die leibhaftige Esperanto-Bewegung stoßen, um zu sehen, wie funktioniert das nun wirklich. Und jetzt gibt es Musik.
Ach, liebe Hörer und Hörer, eingangs als Erkennungsmelodie haben Sie schon Jean Maur gehört, das ist die Abkürzung für den Namen eines Esperanto-Sängers, wie er mit einem Kinderchor singt, und jetzt weitere Lieder in Esperanto von Jean Maur.
Via Nova Orleans, le segreta la canoto, la Ricardo tre trattina, e tornata dopo di, fine alta per la maggio,
Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter in unserer Sendung Esperanto-Welle quer durch das Esperanto-Land. Und Sana, du bist immer noch bei unserem Verein hier in der Region.
Unser Verein wird in wenigen Tagen mal nach Güstrow fahren. Wir haben ja in diesem Jahr 100 Jahre Ernst Barlach. Das ist ja unsere stolze Barlachstadt. Ein während der Nazizeit verachteter und vielleicht sogar verbotener Künstler, der aber seiner Sache treu geblieben ist. Güstrow, das ist am 20. November. Da fährt der Esperanto-Verein dorthin oder ein Teil unseres Vereines. Wir machen das immer so, dass wir eine Gemeinschaftskarte kaufen und das ist dann auch für Menschen, die kein richtiges Einkommen haben, erschwinglich. Dazu muss man sagen, es ist unser 42. Landestreffen Esperanto. Unser Verein nennt sich übrigens, unser Landesverband nennt sich LAMA, alles große Buchstaben. Und das bedeutet Landa Associo Mecklenburgia Pommeria. Und ist eben so eine lustige Bezeichnung, das hat sich einfach so ergeben. Wir sind ja Teil des Esperanto-Bundes. Ja, also am 20. November fahren wir alle los und werden folgendes Programm in Güstrow erleben. Erst einmal ein kräftiges Frühstück. Wir haben dort eine traditionelle Gaststätte, die da heißt Pavarotti. Der Gaststättenchef und Koch ist, Chefkoch ist ein Italiener, mit dem spreche ich immer auf Esperanto. Und er freut sich, dass das so ähnlich klingt wie Italienisch. Dann werden wir etwas hören, wie lief das Jahr 2010 für LAMA, wie wird es im Jahr 2011 und 2012 weitergehen. Warum reden wir über 2012? Da feiert Esperanto seinen 125. Geburtstag. Und wenn wir das nochmal zurückbedenken, was haben wir jetzt für ein Datum, dann ist ja das Jahr 2012 schon übermorgen. Denn das Jahr 2010 ist weg, das ist vorbei, mein Kalender ist voll, nichts mehr frei.
Und in Güstrow treffen wir uns natürlich mit den anderen Esperanto.
Mit den anderen Freunden aus dem gesamten Bundesland.
Ja.
Und aber wir als Verein fahren dorthin, das ist ja ein Landestreffen. Das läuft aber dann bis Mittag nur dort in dieser Gaststätte. Wir werden dann etwas hören über die Situation im Deutschen Esperanto-Bund, weil vor kurzem war eine Tagung in Herzberg, der sogenannte Verbandsrat. Da treffen sich alle, sind eingeladen alle 15 Landesverbandsvorsitzenden und da besprechen sie dann diese Basisarbeit sozusagen, was jeder so auf dem Herzen hat. Darüber werden wir informieren und dann werden wir einen Film sehen über Geschichte und Poesie, weil nämlich im April waren wir in Schwerin und haben dort eine wunderschöne Stadtwanderung gemacht über viele Kilometer, passiert sehr selten, aber haben die gesamte Stadt besucht, einschließlich Straßenbahnfahrt, glaube ich, alle Punkte, die irgendwie mit Esperanto zu tun haben. Von einem Esperanto-Baum, zu einer Esperanto-Straße und alles, was mit Esperanto in Schwerin in diesen über 100 Jahren zu tun hatte. Das ist das. Und da gibt es noch einen kleinen Vortrag über einen Herrn Höveler, der vor 100 Jahren circa in Mecklenburg und England tätig und aktiv war. Da hat übrigens auch Fritz Reuter übersetzt ins Esperanto, also Plattdeutsch in Esperanto übersetzt. Und dann machen wir noch ein Mittagessen, auch noch in Pavarotti. Und dann möchten wir eine Wanderung machen durch die Stadt, eine geführte Wanderung durch die Stadt zu den Punkten, die mit Ernst Barlach zu tun haben. Ernst Barlach brauchen wir eigentlich nicht vorstellen, aber wir als Esperanto-Freunde sind natürlich sehr stolz auf unsere Mecklenburger und Pommern, in diesem Falle ein Mecklenburger, der aus Schleswig-Holstein kam und sein berühmtestes Werk, aber er hat viele schöne Sachen geschaffen, sein berühmtestes ist aber der schwebende Engel, der selbst von den Nazis dann noch eingeschmolzen wurde. Heute hängt dort...
Nee, nicht geschmolzen. Der ist aus Holz, ne?
Nee, der ist wohl eingeschmolzen worden, glaube ich. Na, wie dem auch sei, ist es heute eine Kopie dort in der Kirche. Die werden wir also auch besichtigen, da kommt keiner dran vorbei. Auch Helmut Schmidt vor vielen Jahren hat sich das mal angesehen dort, und das ist also eine unbedingte Sehenswürdigkeit. Ja, das wird also dann werden wir, wie gesagt, geführt, etwa 2 Stunden, in Plattdeutsch übrigens, wir sind ja sprachlich sehr offen, und dann wird das Plattdeutsch wahrscheinlich noch übersetzt in Esperanto, aber wir werden mal sehen, ob wir Ausländer dabei sind. Ist aber auch ganz köstlich. Ja, dann ist ein Kaffeeklatsch, den werden wir noch organisieren in irgendeiner Gaststätte, und danach ist Abschluss, und dann fahren wir wieder alle in unsere Heimatstädte, nach Schwerin und Rostock und wo wir alle herkommen, ja. Und Stralsund. Ja, das ist also unser Programm für den 20. November im Jahr des Herrn 2010. Abfahrt übrigens aus der Brandenburg. Es gibt gar keinen Bahnhof mehr, habe ich mir sagen lassen. Nur noch ein Haltepunkt in der Brandenburg. Kriegen wir dann wieder einen Bahnhof her? Oder wird alles abgerissen? Also fertig kriegen die Obrigkeiten alles. Wollen wir mal hoffen, dass wir doch noch in so einer Art ein Bahnhof-ähnliches Gebilde behalten in unserer Stadt. Wir fahren also ab in der Brandenburg um 7 Uhr und noch was. Und 7.35 Uhr, das ist also ganz wichtig, ein Samstag. In der Einladung ist der Wochentag vergessen worden. Und den werden wir hier mündlich schon mal nachtragen. Gut, Werner, das war das vom Land.
Ja, oh, es sind eigentlich noch 2 Minuten, aber ich bringe schon wieder... eine Zwischenmusik von Jomo, also nicht Jean, sondern von Jomo.
La luna si metti scombanza, e la seguo lo riverò. Il buovo si metti svatanta, e mi la notto somera. Chi am vedi la blanca mattero, fa la speris la luna del blu. Il povero tiene a reno, resti scuro mi saltavo e con bruo. La virbovo chi ue camis la luna, hai fortuna luna l'orto e lo vedi. La autora fa fare giocca e la bruno, si è marcuma la campano non sei. Los marreno de montaro al amanecer, la tele soy sin campana en ardenta color. La virgo la llega, va en el amanecer, el morado del alumno conserva el amor. La virgo
Hörer, es geht weiter mit der Esperanto-Welle auf NB Radio 1288,0. Mal aus Deutschland etwas. Wir haben in Deutschland und Österreich gemeinsam eine Fachzeitschrift, Esperanto Aktuell. Und ich wollte die Gedanken von Alfred Schubert, unser Redakteur ist das, mal hier wiedergeben, die er in der letzten Nummer geäußert hat. Im Zusammenhang mit globalisierten Sprachen und so weiter ist es schon. Ja, liebe Leser, schreibt er, der Wind der Veränderung weht kräftig. Im technischen Bereich ist dies besonders auffällig. Was vor einer Generation noch eine Neuheit war, kennen die Jugendlichen heute oft gar nicht mehr. Und im gesellschaftlichen Leben oder im gesellschaftlichen Bereich ist der Wandel spürbar. Die neue Generation Globalisierung kennt keine Grenzen mehr. Wenn heute ein junger Ingenieur oder Handwerker in Deutschland keine Perspektive sieht, wandert er aus. Und wenn auch jemand in anderen Teilen der Welt keine Perspektive sieht, wandert er aus. Jeder auf seine Art. Die Wirtschaft ist längst globalisiert. Das Verbrechen auch. Und die Umweltverschmutzung auch. Nur die Politik hat nicht nachgezogen. Politiker arbeiten immer noch in Grenzen, die es längst nicht mehr gibt. Sie machen Gesetze zum Schutz der Atmosphäre, als ob jedes Land seine eigene Atmosphäre hätte.
Ja, ja, so ist das.
Natürlich. Ja, ja. Und sie machen Sozialgesetze mit begrenztem Geltungsbereich und bemerken nicht, dass Unternehmen ihre Arbeit dorthin verlagern, wo die Sozialstandards am niedrigsten sind. In diesem Bereich hat schon längst ein Wettlauf begonnen. Und während die Arbeit dahin wandert, wo sie am billigsten ist, wandern die, die nicht arbeiten wollen, dahin, wo die Sozialstandards am höchsten sind.
Ja, da gibt es gar nichts zu lachen.
Ein Teufelskreis, ja, der kein gutes Ende nehmen kann. Was hat das mit der Esperanto-Bewegung zu tun? Nichts, wenn man es nicht sehen will. Und viel, wenn man es sehen will. Auch hier wird längst, aber kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen, diskutiert, die Arbeit in Billiglohnländern zu verlagern und den Idealismus, sprich das Beiträge und Spendenaufkommen, in den Hochlohnländern zu lassen. Was kommt dabei heraus, wenn man die langfristigen Konsequenzen berücksichtigt? Vielleicht hat ein Leser Lust, mal zu berechnen, wo das hinführt. Falls ja, senden Sie Ihre Berechnung an die Redaktion. Und der letzte Absatz. Ist es Zufall, dass Esperanto-Sprecher eine Partei gegründet haben, die sich globale Politik zum Ziel gesetzt hat? Oder besteht vielleicht ein Zusammenhang mit den Idealen von Ludwig Samhoff? Unser Schrift Alfred Schubert.
Ja, das ist unser Redakteur, ja, unsere Landeszeitschrift des Deutschlands. Und auch Österreich, wir haben uns schon zusammengeschlossen mit den Österreichern. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber es ist nun mal so. Ja. Und geschichtlich hat das da Probleme. Ja, das hatte Alfred Schubert ja nicht ohne Grund geschrieben. Aber das ist eine interne Angelegenheit.
Ja, ja.
Denn der Deutsche Esperanto-Bund hat da gewisse Ideen,
ja,
die Redaktion in ein anderes Land zu verlegen.
Ja. Und ich frage mich an dieser Stelle nochmal, eine Globalisierung und dann mit einer Nationalsprache, hat das überhaupt einen Sinn? Und brauchte man nicht eine neutrale Basis? Und zweitens, gibt es auch Esperanto, mehr will ich gar nicht sagen.
Ja, und diese Partei, wir haben ja mit dieser Partei sehr viel zu tun gehabt, haben ja in der Brandenburg mit tausenden Menschen gesprochen, vor fast anderthalb Jahren, zwei Jahren, und haben ja auch da einiges erfahren. Und das ist hochinteressant, wenn man mal sich so dieser Diskussion aussetzt und diese Menschen manchmal auch den Frust auf uns ausschütten für die gesamte globale Politik. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, sich das anhören zu müssen. Aber wir haben es gerne gemacht. Steffen hat was. Steffen.
Ja, ich finde, es gibt ja noch einen weiteren wichtigen Punkt, in dem die Globalisierung noch nicht besteht. Das ist in den Köpfen der Menschen. Die unterscheiden doch sehr genau, wir sind Deutsche, wir sind Schweden, wir sind Japaner oder sonst noch was.
Ja, ganz im Gegenteil, das wird ja nationaler sogar, denn die Menschen beginnen zu begreifen, dass sie so langsam verloren gehen in der globalisierten Welt und sie suchen jetzt ihre Identität. Und dazu kommen wir zu einem Artikel, der war gestern oder vorgestern in der Zeitung im Nordkorea. Da steht, dass die deutschsprachigen Regierungschefs sich, also Schweiz, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, ich weiß nicht, wer noch dabei war, sich getroffen haben, um nachzudenken, was machen wir mit der deutschen Sprache? Die geht ja fast verloren in Europa, geht bald unter. Wir sind 100 Millionen deutschsprechender Leute in der EU und die werden ignoriert, die werden beiseite geschoben. Und nun beginnen sogar, und das ist ja hoch, dass sogar deutsche Politiker, maßgebliche der ersten Garde, sich mit diesem Thema beschäftigen, denn bisher sind sie recht deutschfeindlich aufgetreten und ich glaube ihnen noch nicht so richtig, diesen Herrschaften, dass sie das wirklich ernst meinen, denn mir sagte ein Politiker aus dem Bundestag, als ich ihn mal ansprach in der persönlichen Ebene, wie ist das mit der deutschen Sprache ins Grundgesetz, da sagte er, es gibt im Bundestag, im derzeitig gewählten Bundestag, eine massive Anti-Haltung gegen die deutsche Sprache. Also es wird kaum möglich sein, wenn heute eine Abstimmung im Bundestag wäre, sie ins Grundgesetz zu bringen. Das wäre das Natürlichste. Man sagt, wir sind Deutsche und wir haben die Schwarz-Rot-Gold als Nationalfarben und die deutsche Sprache ist unsere Identität. So nebenbei geht das ja mit der Integration und der Assimilation der Ausländer, wird das heute auch wieder so ein bisschen diskutiert. Und ich hoffe, dass das ehrlich gemeint ist.
Ja,
ich traue unseren Politikern nicht.
Wie viele sind es, 6 oder 7, plötzlich gemeinsam mit solchen Forderungen oder Auftreten in der EU, dann macht das vielleicht eher Eindruck, als wenn Deutschland alleine sagt, wir haben die meisten deutschsprechenden Vertreter in Europa.
Ja, hat noch nie einer gesagt, noch niemals. Im Gegenteil. Ich weiß, das ist aber USA Esperanto-Freunde und die sagen ja ganz eindeutig, ihr macht euch ja lächerlich in der EU mit eurer Kindlichkeit, US-Amerikanern immer möglichst unterwürfig entgegenzuführen. Und wenn man mal sieht im Fernsehen, wie hier Rangeleien, es gibt da, wenn der Präsident der USA in Europa ist und wer mit ihm immer gerne zusammenstehen möchte, das ist ja nur ein Symbol dessen, wie unterwürfig.
Wenn nochmal einer kommt und die schweißen die Gullis wieder zu, dann höre ich öffentlich gegen ihn schimpfen.
Ja. Oder wir gehen nicht zur Wahl und sagen, wir gehen erst wieder. Na gut.
Unsere Zeit ist wieder um, unsere Redezeit. Wir lassen wieder Jormont singen. Und Hörer, es geht weiter im Text. Aus unserer Zeitschrift Esperanto Aktuell ein Artikel über einen schönen Erfolg. Und zwar geht es hier darum, noch vor dem Esperanto-Weltkongress fand in der Nähe von Manpansas, einer Stadt an der Nordküste Kubas, 70 Kilometer von Havanna entfernt, die 43. Konferenz des Internationalen Lehrerverbandes statt. Zeitgleich wurde eine Gruppe von Lateinamerikanern ein Seminar organisiert. Das hieß Flugiloi de Intercultura Ventor, die Flügel des internationalen kulturellen Windes. Ne?
Also, ja.
Die Organisation und die Finanzierung dieses Seminars war ein Beispiel echter internationaler Zusammenarbeit. Und ich bin ehrlich gesagt sehr stolz darauf, schreibt Martin Schäfer, dass ich hierzu einen beachtlichen Teil beitragen durfte. Die Idee, ein derartiges Seminar für die Esperanto-Aktive und zukünftige Esperanto-Lehrer auszurichten, wurde bereits schon im vergangenen Jahr geboren auf einer internationalen Lehrerkonferenz in Polen. Zu diesem Zeitpunkt war es klar, dass alle drei wichtigen Esperanto-Treffen, nämlich die Konferenz, der Weltkongress und der Jugendweltkongress in Kuba stattfinden würden. Die Nähe der lateinamerikanischen Länder zum Kongressland musste einfach ausgenutzt werden. Reisen nach Europa sind nämlich für Lateinamerikaner nur selten möglich und selbst eine Reise nach Kuba stellt für die meisten eine hohe finanzielle Hürde dar. Stipendien sollen mir helfen. Anfang des Jahres wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben und die Teilnehmer wurden nach verschiedenen Kriterien ausgewählt. Die Finanzierung möglich machte die Stiftung Mondo und die Anni-Stiftung aus Deutschland. Eli und Theo noch dazu und die Amerika-Stiftung von UEA.
Ja, muss doch sagen, welche Abkürzungen.
Ja, und die Kongress-Stiftung von UEA. Und Werner kann mal jetzt erklären, was ist Mondo?
Mondo ist eine Stiftung in Deutschland, eine Esperanto-Stiftung, die internationale Projekte unterstützt.
Ja. Und Eli?
Eli ist die internationale Lehrer-Esperanto-Verbindung.
Theo?
Ist die Weltjugend-Esperanto-Organisation.
Amerika-Stiftung der UEA?
Das ist eine Stiftung innerhalb des Esperanto-Weltbundes für Nord- und Südamerika.
Ja, gut. Also, ermöglichten diese Sache. Nur aufgrund der gemeinsamen Kraftanstrengung konnten insgesamt 19 Personen aus 7 Ländern an dem Seminar teilnehmen. 2 weitere Länder waren nur während des Weltkongresses vertreten. Hierunter waren in der Esperanto-Welt äußerst selten vertretene Länder wie Bolivien, Dominikanische Republik, Ecuador, Haiti, Nicaragua, Peru und Uruguay und Venezuela. Für einige dieser Länder war es sogar das Debüt, an so einem Kongress teilzunehmen. Hauptkursleiter, das will ich dann nicht mehr machen, vorlesen, das wird zu lang. Ich wollte nur hiermit zum Ausdruck bringen, dass auch die Esperanto-Bewegung sich bemüht, bei möglichen Gelegenheiten in den lateinamerikanischen Ländern, die oft nicht so, wie ich schon gesagt, gut bemittelt sind, Unterstützung zu geben und dort auch viel tut, um per Esperanto die internationale Verständigung voranzutreiben.
Ja, ganz toll. Eine nächste Meldung aus unserem Deutschen Esperanto-Bund. In diesem Jahr fand in Santiago de Compostela, der spanische Esperanto-Kongress statt. Und da hat sich auch eine internationale Esperanto-Pilgergruppe zusammengefunden. Die haben sich die gleiche Kleidung verpasst und sich verabredet und so weiter, sind auch gepilgert. Man muss ja bestimmte Stationen pilgern, um ein anerkannter Pilger zu sein. Und das haben sie alles über viele Jahre vorbereitet und in diesem Jahr dann realisiert. Und es war eine recht beachtliche Gruppe junger und älterer Leute, die sich dieser Strapaze, die sich das angetan haben. Und sie freuen sich hinterher, dass das so gut geklappt hat. Und als Höhepunkt war dann eben die Teilnahme am spanischen Esperanto-Kongress. Ich meine, du hattest da was von Mexiko erzählt, ne?
Ja, ich habe das nicht gefunden. Vielleicht war es in der Zeitschrift.
Naja.
Moment mal.
Nee, ich kann was anderes erzählen.
Ja, gut, ja, bitte.
In Wien, das ist in Österreich, eine große Stadt, da hat der 76. Internationale Kongress der blinden Esperanto-Freunde stattgefunden. Dort waren aus 13 Ländern Freunde vertreten. Ihr Kongressthema lautete, auf welche Weise finden wir taugliche Mittel, um das Esperanto uns anzueignen. Und welche Hilfsmittel brauchen wir, technische und nicht technische, um dieses Ziel zu erreichen? Das ist ein langer Name, das müssen Sie aber alleine entscheiden. Fakt ist jedenfalls, dass die blinden Esperanto-Freunde in der Welt sehr aktiv sind. Und übrigens, wenn man denkt, man muss unbedingt ein Buch lesen, Sie können natürlich lesen, das ist natürlich ein Problem, mit Büchern umzugehen, die sind sehr voluminös, aber sie machen das sehr gut und ich finde, das war eine ganz gute, tolle Veranstaltung.
Ja, gut. Ja, ich sage wieder an. Auf NB Radio Trend 88,0 hören Sie eine Sendung der Esperanto, die Esperanto-Welle von der, vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir sind in der Sendung, in der wir einzelne Splitter oder Beiträge aus dem gesamten Esperanto-Land, sowohl aus Deutschland, Europa und aus aller Welt, bringen. Jetzt erstmal wieder eine Musikpause. Esperanto-Welle auf MB Radio Trip 88,9. Wir gehen weiter im Text. Und ich hatte ja gerade hier aus Lateinamerika zu einem Kongress berichtet. Und dazu steht in unserer Zeitschrift noch eine andere interessante Sache, nämlich aus Mexiko, aus Tijuana. Schauplatz des Erfolges ist die nordmexikanische Stadt Tijuana, die ganz an der Grenze zu den USA und in der Nähe der Stadt San Diego liegt, wo jährlich das sogenannte NASK, Nordamerika Samera Cursaro, stattfindet. Für Mexiko gehört die Tijuana im Bundesstaat Baja California zur Peripherie, denn es liegt ca. 2400 Kilometer nordwestlich der mexikanischen Hauptstadt. Und ich habe meinem Atlas nachgesehen, mit Baja California ist die südkalifornische Halbinsel gekennzeichnet, die alleine schon 1000 Kilometer lang ist und vor der Küste Mexikos und an der Südgrenze des USA-Staates Kalifornien liegt, also am Pazifik. Im Februar 2009 informierte Gilda Munoz, aktives Mitglied des mexikanischen Esperanto-Verbandes, dass in der Autonomen Universität von Baja California ein Sprachkongress stattfinden soll. Ja, an der Autonomen Uni, kalifornisch machen. Ja, sie meldete sich zu diesem Kongress und im September 2009 hielt Gilda dann einen erfolgreichen Vortrag. Gilda informierte über die aktuelle Nutzung des Esperanto und über den probedeutischen Wert und den Einstieg in die Vielsprachigkeit durch Esperanto. Das Interesse der Universität und insbesondere des Leiters der Fakultät für Sprachen war dadurch geweckt worden. Mitte März informierte dann schon die Universität in ihrer offiziellen Zeitung, das heißt Mitte März, also März 2010, über die Einführung des neuen Studienfachs. Das ist schon interessant. Im Juli dieses Jahres war es dann soweit. Erstmals konnten 10 Studenten der Studiengänge Übersetzung und Unterricht der Sprachen an einem intensiven Sprachkurs in den Semesterferien teilnehmen. In 64 Stunden erlernten sie die Grundzüge der Sprache Esperanto. Alle Teilnehmer erhalten ganz offizielle Studienpunkte, die für ihren Studienabschluss benötigt werden. Mit Hilfe der internationalen Esperanto-Gemeinschaft ist es notwendig und sie bittet um Geld und Bücherspenden. Die Hilfe ist notwendig. Man kann auch unterstützende Mitwirkung von MEF werden. Wer mehr zu dem Projekt und seiner möglichen Unterstützung wissen will, kann sich gerne mit ihr in Verbindung setzen und dann folgt die Internetadresse für die Gelder. Ja, das war eine interessante Meldung aus Mexiko und ich habe mal nachgeguckt in den Unterlagen. Die Stadt liegt wohl so ein hier über 100.000 bis 200.000 Einwohner, während die Stadt San Diego auf der anderen Seite bedeutend größer ist. Die mehr als doppelt so groß, aber die Städte liegen ja dicht beieinander. Trotzdem wissen wir, gibt es zwischen USA und Mexiko eine scharf bewachte Grenze.
Ja, die sollen sogar eine Mauer haben, aber das ist ja nicht unser Thema. Ich habe hier vorliegen das europäische Bulletin des, wie nennt sich das? Der Europäische Esperanto-Union. Das sind also die alle zusammengeschlossenen Länder in der Europäischen Esperanto-Union. Das ist eine Organisation, die sich mit der EU beschäftigt. Und sie informieren in ihrem vielseitigen Bulletin, dass in Frankreich ein neues Gesetz verabschiedet wurde. Dieses Gesetz gibt den Studenten die Möglichkeit, in Esperanto die B2-Niveauprüfung abzulegen. Man muss also, wenn man studiert, 2 Sprachen, glaube ich, nachweisen. Das geht neuerdings also mit Esperanto auch in Frankreich, so wie es auch sehr gut funktioniert seit Jahren in Ungarn. In Ungarn haben allein in den letzten Jahren 5.000 Personen das Prüfungsfach Esperanto sich gewählt. Da kommt man dann wieder zur Qualität der Sprache, weil man eben Esperanto erlernen kann, ohne sich in Nebensächlichkeiten zu verlieren und in Ausnahmeregeln. Wählen die Studenten das sehr gerne. In Ungarn gab es sogar Ärger. Da hat sich dann der Dekan der englischen Sprache erregt, dass die Leute auf Esperanto gestrebt sind, um dort ihre Prüfungen abzulegen. Denn das geht ja nicht. Aber die Franzosen machen das nach und es sind auch andere Länder, die in ähnlicher Weise verfahren. Und das wird hoffentlich noch viel Schule machen. Der Werner, jetzt bist du dran.
Ja, ich habe noch diesmal eine kurze, interessante Mitteilung im Netz gefunden. Die Internetseiten tatoeba.org bieten fertige Übersetzungen von ganzen Sätzen in vielen Sprachen an. Die Anzahl der Esperanto-Sätze ist in den letzten 8 Wochen von 1.000 auf über 13.000 angestiegen. Im Vergleich mit anderen Sprachen liegt Esperanto damit auf Platz 7. Das Projekt Tatoeba hat ursprünglich mit dem sogenannten Tanaka-Korpus angefangen, einer Sammlung von etwa 150.000 japanisch-englischen Satzpaaren. Neben einer Überarbeitung sind eine Reihe von weiteren Sprachen hinzugekommen. Ich habe mal die dort aufgeführten Sprachen in einer Liste gezählt. Es sind 72 Sprachen und es sind vertreten 157.800 englische Sätze, 30.000 deutsche Sätze, 42.400 Esperanto-Sätze, 153.000 japanische Sätze, 52.000 französische und der andere habe ich schon gesagt, 30.000
Dollar. Oh, das ist ja enorm. Ja. Noch einmal zurück zur Esperanto-Bewegung von Europa. Ja. Aber wir müssen wohl erst Musik hören, nicht?
Ja.
Dann schalten wir erstmal auf Musik um. Hier ist übrigens der Esperanto-Verein der Brandenburg mit seiner Sendung über die Esperanto-Bewegung von der lokalen Ebene bis hin zum internationalen. Und jetzt die Musik.
fatali per la libertà. Si usa in un canazzo, non che camarado d'un utile morta. Charlie ha in penso e cai di danzo, mi ci uerni a in memoro in porta. Si usa in un canazzo, non che camarado d'un utile morta. Charlie ha in mago e eroa e ancora o portia venia con porta.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Im Studio ist Rainer, Werner und Stefan. Wir zitieren und berichten über alle möglichen Dinge der Esperanto-Bewegung. Hier ein Artikel aus der Esperanto-Zeitschrift der Europäischen Esperanto-Union. Da gab es zum Beispiel, oder anders gesagt, die Europäische Kommission war immer sehr genervt, wenn es um die Sprachenfrage geht. Theoretisch sind ja alle Sprachen gleichberechtigt, praktisch gibt es nur ein Englisch, also nur das Englische, alle anderen Sprachen werden diskriminiert in der Europäischen Union. Und nun gibt es aber schon seit längeren Jahren Unruhe unter den anderen europäischen Völkern, und die Kommission macht also nun, oder versucht ein bisschen die Leute zu beruhigen, und es gibt neuerdings die Institution sozusagen der Konversationstische, so in Anführungsstriche. Und da können alle Sprachen der Europäischen Union im Dialog mit den Abgeordneten, mit den Diplomaten, mit den Bediensteten der Europäischen Union dort diskutieren. Und da gibt es also den italienischen, niederländischen, französischen, ungarischen und sogar deutschen Tisch. Das ist ja selten, dass die Deutschen sich um ihre Sprache bemühen. Und auch einen Esperanto-Tisch. Und er schreibt, es ist ein irischer Diplomat, der Esperanto vertritt, sehr energisch auch vertritt. Und er sagte, es ist also wirklich gut festzustellen, dass Esperanto mehr und mehr Anerkennung findet, sowohl durch die Europäische Kommission als auch durch die Mitgliedsländer, die das also zumindest hinnehmen und sich freuen, dass es eben auch Esperanto gibt. Und sie konnten auch hier diese Geschichte dort anbringen, erst einmal, was es alles gibt in Esperanto, welche Bücher, welche Literatur, und dass man Esperanto als Brückensprache verwendet zum Erlernen ganz, ganz fremder Sprachen, dieses Lanchilo, Springboard auf Englisch. Ja, das zu diesem Thema.
Mir ist dabei eine Frage eingefallen. Wir hatten doch schon mal jemanden hier im Studio, der Abgeordneter im Europäischen Parlament war, aus Straßburg-Uckermark. Wer war das eigentlich?
Das war Dr. Kindermann, ja, von der SPD.
Ist der Dr. Kindermann immer noch Abgeordneter?
Nein, die SPD hat alle verloren, alle Stühle, die aus Mecklenburg. Wir haben nur noch einen einzigen Vertreter in der EU-Parlament.
Ja, sonst hätten wir den mal hergebeten, um über mal aktuelle Erfahrungen
zu sehen. Ja, das ist eine tolle Idee, ja. Ja, ja. Also nur einer von der CDU.
Gut, aber ich habe noch eine Kurzmitteilung.
Ja.
Ich habe ja gerade von einer Uni im Norden Mexikos berichtet, aber jetzt noch was aus Deutschland. Eine ganz kurze Mitteilung. Universität Stuttgart, Wintersemester 2009-2010. Esperanto, Lehrveranstaltung Esperanto 1, Raum 1a, Dozentin Dr. J. Müller, Voraussetzungen keine. Buch, Lehrmittel werden ausgeteilt, Buchempfehlungen werden am ersten Kurstag gegeben. Zeit Montag, 18.30 bis 20 Uhr, Beginn 26.10.2009. Ort Theodor-Holz-Straße in Stuttgart. Das, Sie sehen also, es passiert nicht nur in ausländischen Universitäten, sondern auch in Deutschland. Und wir wissen auch beide, dass ein sehr bekannter und starker Esperanto-Freund an der Universität Münster arbeitet, mit seinem Sohn sogar, ne?
Ja.
Das war Dr. Fischer, glaube ich, ne?
Dr. Fischer. Ja. Und noch eine, ja, ein bisschen traurige Nachricht. Wir haben immer gesagt, Esperanto hat kein Territorium, keine Heimat. Das stimmt nicht ganz. Es gibt in Brasilien, im portugiesischsprachigen Brasilien, eine Esperanto-Kolonie, ein Dorf, die nennt sich Bona Espero, gute Hoffnung. Und dort werden seit ja, fast 50 Jahren Waisen oder ausgestoßene Kinder, denen wird dort die Schulbildung beigebracht in Portugiesisch und Esperanto. Amtssprache des Dorfes ist Esperanto, aber das mal, weil man ja nun in einer portugiesischsprachigen Umgebung ist, müssen sie auch Portugiesisch lernen, erhalten dort zumindest, sagen wir mal, die 8 Jahre Schulausbildung plus berufliche Ausbildung. Und soweit ich weiß, geht die Schulbildung auch weiter. Dieses Dorf, sind einige 100 Menschen, die dort tätig sind, werden also kaum unterstützt vom brasilianischen Staat, weil das ja getragen wird durch die internationale Esperanto-Bewegung. So, und nun das Traurige, vor einiger Zeit hat dort ein Feuer stattgefunden, also ein Waldbrand, der sich auch diesem Dorf näherte und hat also einen Teil des Ortes zerstört. Und da sind einige Häuser, einige Stallungen und Traktoren verbrannt, aber das Schlimmste konnte verhindert werden. Und weil die Bewohner sich geschützt haben und Paneele gebaut haben und also Grenzen gemacht haben, dass das Feuer nicht weiterkam und haben also das Allerschlimmste dort verhindert. Und nun wird eben aufgerufen zum Spenden, damit das wieder dort weitergeht oder ersetzt werden kann. Ganz schlimm ist, dass ganze Plantagen abgebrannt sind, denn dieses Dorf muss sich selber ernähren, das Esperanto-Dorf. Im Übrigen sind dort auch oft deutsche Lehrer, die dort den Kindern 1 Jahr oder 2 Jahre mal zur Seite stehen und ihnen Esperanto beibringen. Ja, das von Bona Espero. Was haben wir noch, Werner?
Ich habe noch wieder zwei kurze Sachen. Hier ist zu sehen, dass Esperanto manchmal so aussieht, dass nur der Name benutzt wird. Ich habe im Netz unter marktkorb.de unter Esperanto gesucht und gefunden Frauenüberschuss. Und zu sehen ist, dass hier nur der Name benutzt wird. Fulda. Frauenüberschuss in der Esperanto-Halle. Der Laden war am vergangenen Samstag nicht nur proppenvoll, nein, die Partymäuse kamen aus allen Löchern gekrochen und machten sich auch auf weite Reisen Richtung Kultur- und Kongresszentrum in Fulda. Und dieses Kongresszentrum hat sich nämlich den Namen Esperanto gegeben.
Ja, das hängt damit zusammen, dass Esperanto in den letzten Jahrzehnten ein Sympathiewort geworden ist. Man hört das, ja, das hört sich auch gut an. Und dieses Hotel hat den größten Esperanto-Namen, den man geschrieben hat in der Welt. Ich glaube, die Buchstaben sind wohl 5 Meter hoch. Und da sind wir ganz stolz, obwohl es eigentlich mit uns nicht viel zu tun hat. Aber wir sind aber auch, wie gesagt, stolz, dass da so ein Name existiert und dass man dann Neugierige vielleicht dann zu uns kommen über das Internet.
Eine Mitteilung unter der großen Überschrift grenzenlos konstruktiv. Eine Weltpartei. Also ein Name ist das. Eine Welt-Partei. Macht Politik für alle Menschen. Wiesbaden. Am 5. September kamen in Wiesbaden 8 Personen zusammen, um die Eine Weltpartei zu gründen. Ihr Ziel ist, politische Arbeit auf der Wertebasis eines interkulturellen Humanismus zu leisten und an Wahlen teilzunehmen für alle Menschen. Ihr Motto: grenzenlos konstruktiv. Den ganzen Artikel möchte ich nicht vorlesen, das war nur die Zusammenfassung. Und es ist ein Bild dabei und für uns Esperanto-Freunde sind alle Leute auf dem Bild bekannt. Sogar die Vorsitzende ist hier eine Frau von dieser Partei. Und das ist natürlich, sind natürlich Esperanto-Leute, die den Sinn und Zweck der Esperanto-Sprache eigentlich dadurch unterstützen wollen. Wir wollen ja eine internationale Brückensprache sein und hier hat man auch eine Partei auf internationaler Basis gegründet. Heißt, in dieser Partei können alle Menschen, ganz egal woher sie kommen, Mitglied werden.
Ja, interessanterweise sagt diese neue Partei, übrigens haben wir für diese Partei geworben vor anderthalb Jahren.
Da hieß sie aber nicht so.
Da hieß sie, ja, das ist zusammen, EDE, Europa Demokratie Esperanto, ist eingegangen.
Die Europapartei und dies ist die eine
Welt. Ja, die gehören aber zusammen jetzt. Und so wie die SPD zur Sozialistischen Internationale gehört.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist, dass es eine Partei gibt. Das ist deswegen wichtig, weil Esperanto als Bewegung, als Deutscher Esperanto-Bund ja neutral sein muss.
Ja.
Und parteienneutral sein muss. Die, sagt diese Gruppierung, wir sind nicht parteiisch. Wir möchten, dass das Thema Sprachenregulierung aufs Tapet kommt. Und haben
wir, sind nicht, wir sind nicht neutral, wir sind international.
Ja, aber der Esperanto-Bund, der Deutsche und der Internationale, muss parteienneutral sein, nicht? Das ist wichtig. Wir sind nicht neutral, was Sprachen betrifft.
Ja, wenn du jetzt von der Partei sprichst und sagst, gleich nachher, wir meinst du ja mit wir uns.
Ich meine die, den Deutschen Esperanto-Bund.
Ja,
im
ja.
Gegensatz zu der Partei, die Partei ist nicht neutral und der Deutsche Bund ist neutral. Jetzt haben wir, wie viele Minuten haben wir noch? Wir wollten noch ein bisschen Kurses machen.
Anderthalb.
Ach nicht, das ist wenig.
Noch fahren.
Na, einige, wir wollten ja mal so einen Kursus machen. Ja. Einige Bekleidungsstücke. Was ist ein Cappello? Ein Hut.
Ja.
Chemise.
Ein Hemd.
Ein Hemd. Oculvitroi.
Das ist die Brille. Das heißt Augengläser.
Augengläser.
Ja.
Krawatte.
Das ist natürlich doch, wenn ich übersetzen.
Jacketta.
Auch nicht.
Sono.
Sono ist ein Gürtel.
Pantalono.
Oh, das ist
Pantalono.
Hose.
Die Hose.
Die Hose.
Ach ja. Robo. Das Kleid, was die Frauen meistens tragen. Polceno. Polceno. Zwei Worte.
Polceno.
Ein Halskette. Colovron. Das müssen wir nicht übersetzen. Juppa.
Der Rock.
Calzonetto.
Eine Hose.
Eine Schlüpfer, ja. Unterhose oder Badehose oder wie auch immer. Schuhe. Auf Schuhe.
Das ist natürlich sehr leicht, ne? Schuhe.
Das sind Schuhe. Ja, das reicht mal für heute.
Ja. Also das ist nun, wie hieß das noch? Chapo und Chapo.
Chapo ist eine Mütze und Cappello ist ein Hut.
Dass ich das nicht wusste. Mir fällt nämlich bei Chapo immer ein, Rutsch Cappolino, Rotkäppchen.
Ja, na, ah, Tupolino, na, ist egal.
Ach, Rutsch Tupolino.
Und jetzt kommen wir langsam zum Ende, Werner. Ne?
Ja, wir sind bei 58 Minuten 40 Sekunden und wir sind fast am Ende unserer Sendung und können schon sagen, dass wir diese Sendung wiederholen am 6.11. um 18 Uhr und planen die nächste Sendung für den 17.11. um 16 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle war Werner Levin.
La infanoj faru rondon kaj ekkonu tutan mondon. La infanoj laŭte kantu novajn arbojn ĉie plantu. Thank you.